Ja, wir dürfen uns setzen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für die wunderbare Lobpreiszeit. Und ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Und ja, dass ihr gut gegessen habt und eine gute Zeit hattet mit euren Familien, Freunden oder mit wem auch immer ihr die Tage verbracht habt. Also wir hatten sehr schöne Feiertage und es ist immer herrlich, dass wir auch in diesem Land so zur Ruhe kommen, finde ich. Dass alles andere irgendwie so stillsteht und man selbst fast gezwungen ist, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das finde ich einfach richtig schön. Ja, ich möchte heute in dem letzten Gottesdienst dieses Jahr über etwas, über ein Gleichnis sprechen von Jesus, und zwar den barmherzigen Samariter. Das hatte ich für heute Morgen auf dem Herzen. Und da möchte ich einfach mal mit euch reingehen. Wer kennt das schon, barmherziger Samariter, das Gleichnis? Für wen ist es ganz neu? Ja, okay. Ja, die anderen haben es wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört. Also es ist sehr spannend. Und wir wollen erstmal den Bibeltext zusammen gerne lesen. Und dann Schritt für Schritt mal da durchgehen und zu schauen, was steckt da eigentlich drin, was meint Jesus hier eigentlich und was bedeutet das noch heute für uns, okay? So, dann kann ich schon klicken? Ah, da geht schon mal, jawohl. Also, das steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 10. Da lesen wir Folgendes. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut... der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete mit einem Gleichnis. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf die andere Straßenseite und vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter oder Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf, seinen eigenen Esel, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Interessant. Wir wollen mal Schritt für Schritt da durchgehen. Also das fängt ja an mit dem Schriftgelehrten. Das ist die Person, die hier auf Jesus zukommt. Wir haben gelesen, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Schriftgelehrte ist ein frommer, schriftkundiger Jude, der auch Gesetzeslehrer genannt wurde. Es war eine Berufsgruppe und seine Aufgabe war, das Gesetz abzuschreiben. Also, ich hole mal das Gesetz. Also, da ging es vor allem um das Alte Testament. Ich habe mal hier diesen Wacken mitgebracht. Es zu bewahren und auszulegen, was hier drin steht. Das war die Aufgabe von diesem Schriftgelehrten. Er war also jemand, der sich im Gesetz bestens auskannte, auch mit den Geboten Gottes. Aber eine entscheidende Antwort hatte er wohl her noch nicht bekommen. Er stellt nämlich Jesus auf die Probe mit der großen Frage nach dem ewigen Leben. Ja, wollen wir Jesus auch mal ein bisschen auf die Probe stellen mit dieser Frage? Denn Jesus erwidert Folgendes. Was steht darüber im Gesetz Moses? Fragt er. Und dann antwortet der Mann, ja, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist hier, das nennt man das höchste Gebot. Jesus macht eigentlich nichts anderes, als zu sagen, als Antwort, ja, dann schau doch mal in die Bibel und sag mir mal in einem Satz, was da drin steht. Und das ist die Antwort von dem Gesetzeslehrer. Und er kannte ja das Alte Testament auswendig. Das war sein Lebensinhalt und er gibt ja zunächst einmal die hundertprozentig richtige Antwort. Also der kannte das und hat verstanden, worum es da geht. Er fasst das wirklich in einem Satz zusammen, der Mann. Und Jesus sagt sogar, jawohl, richtig. Der bestätigt das. Tu das und du wirst leben. Aber irgendwie reicht diese Antwort dem Mann ja nicht. Er sagt, der will sich rechtfertigen und deshalb fragt er Jesus, ja und wer ist mein Nächster? Ja, der Mann kannte das Gesetz auswendig, aber jetzt lenkt Jesus den Fokus darauf, ob er es auch inwendig verstanden hat. Jetzt wird es interessant, weil der Mann hatte vielleicht keine Gewissheit über das ewige Leben und fängt an hier so nachzubohren. Das ist eine entscheidende Frage, der hat das noch nicht in seinem Herzen gelebt und gefühlt. Und diese Gelegenheit nutzt jetzt Jesus und holt wirklich zu so einem theologisch-moralischen Roundhouse-Kick aus, würde ich mal so sagen, um hier die Gelegenheit zu nutzen, um dem Mann eine richtige Antwort zu geben und ihm zu reflektieren, was eigentlich das ganze Gesetz und das Wort Gottes und dieses höchste Gebot für ihn ganz persönlich bedeutet. Und er reagiert mit dem Gleichnis. Er bringt eine Notsituation, wie wir gelesen haben. Und er antwortet, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Und sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Das ist mal eine Situation, die Jesus hier beschreibt. Ich habe mal eine Karte, das ist jetzt hier schwer zu sehen. Das ist mal ein Ausschnitt von dem südlichen Teil von Israel. Und hier, da ist Jerusalem, ne, mit dem Tempel. Und hier ist Jericho. Da geht es einfach durch die Felsklüfte und durch so Täler, Spalten, geht es dann durch nach Jericho. Noch heute ein gefährlicher Weg, den Jesus hier beschreibt. Und er beschreibt einen Mann, der da in eine Notsituation kommt. So, und was passiert dann? Zufällig, beschreibt Jesus weiter, kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Ja, ein jüdischer Priester kommt vorbei. Also Pfarrer könnte man heute sagen. Das war ein hohes Amt im jüdischen System, vergleichbar mit Führungskräften in heutigen kirchlichen Systemen. Und Priester und Schriftgelehrte, also der Schriftgelehrte ist derjenige, der Jesus die Frage stellte, waren eng beieinander im jüdischen System. Und die Schriftgelehrten die Priester wurden zum Teil von diesen Schriftgelehrten gelehrt und im Gesetz unterwiesen. Also dieser Priester hatte einen engen Bezug zu diesem Schriftgelehrten, der die Frage stellt, in diesem religiösen System. Und der Priester, der hier die Straßenseite wechselt, der hatte ein hohes Amt. Und er unterlag auch gewissen Reinheitsvorschriften. Eine davon war Vermeidung von Kontakt mit als unrein geltenden Personen oder Dingen. Wir haben gelesen, der Mann, der da liegt, ist halbtot. Also es war wohl offensichtlich, könnte man gemeint haben, der ist vielleicht sogar schon tot, wenn man da vorbeiläuft. Und er denkt sich, oha, also wenn ich dem zu nahe komme, dann werde ich unrein und dann kann ich meinen Dienst, vielleicht war er auf dem Weg zum Tempel, kann ich meinen Dienst nicht mehr fortsetzen und bin unrein bis zum Ende des Tages. Also er hatte vielleicht sogar einen guten Grund, weiterzugehen, aus seiner Sicht. So, dann lesen wir weiter. Dann kam ein Tempeldiener, ein Levit, und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorüber. Also der läuft auch da vorbei und denkt, weg hier, ich muss da einen Bogen drum ziehen. Leviten hatten auch einen heiligen Dienst in dem System. Ja, heute könnte man vielleicht das mit einem Lobpreisleiter vergleichen. Ja, dass der, ich kann mir das richtig vorstellen, dass der da langläuft und sich schon innerlich einstimmt auf den Gottesdienst. So, Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dann dein Haus ist voll Freude und Licht und der Countdown läuft schon und ich muss weiter. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und hält die Augen wirklich vor der Not verschlossen. Ja, der hat vielleicht Lieder über Gottes Güte und Barmherzigkeit gesungen und vielleicht sogar selbst geschrieben. Aber als Barmherzigkeit gefragt war, wechselt er die Straßenseite. Das ist schon ziemlich hart, was Jesus hier schreibt. Und er hat aber die Heuchelei der Pharisäer und dieser gesetzlichen, religiösen Leute immer sehr, sehr scharf verurteilt. Und das tut er auch hier, weil Heuchelei mit das Schlimmste ist. Was ist die Antwort? Schließlich, also die Antwort auf die Notsituation dieses halbtoten Mannes. Jesus sagt weiter, schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges. Wer waren die Samaritaner? Das sagt Jesus nicht umsonst hier und gebraucht diese Samaritaner. Und zwar im 8. Jahrhundert vor Christus wurden die Juden erobert von dem Assyrischen Reich. Und der assyrische König deportierte hier aus Israel in alles, also hier war Assyrien, ne, das babylonische Gebiet hier, und die Juden wurden deportiert in all diese umliegenden Gegenden und Gebiete. Aber er erlaubte manchen auch hier weiter zu leben. Und was der assyrische König dann tat, der siedelte auch nicht jüdische Anwohner, also man nannte die Heiden, also aus dem jüdischen System heraus, alle, die jetzt nicht gläubig waren, nannte man Heiden, die nicht gottgläubig waren. Der siedelte auch hier in Samaria Heiden aus anderen Gebieten an. Und dann vermischte sich das Ganze. Dann geschah nämlich etwas, was vorauszusehen war. In den Jahren danach vermischten sich die zurückgebliebenen Juden und die neu angesiedelten Heiden, nicht-jüdischen, und gingen Ehen ein und es gab ein Mischvolk und das war hier im Bereich Samaria. Also wir haben hier Nordisrael, dann in der Mitte ist so der Bereich Samaria und im Süden Judäa. Das sind so die Bereiche und Samaria war so in der Mitte des Gebiets und dort vermischten sich die Juden mit den heidnischen Völkern und ihren Bräuchen und auch ihren Göttern. Und so kam es, dass die Samariter Gott anbeteten, aber auch die Götter der Heiden, die so aus dem Orient oder wo auch immer mitgebracht wurden. Und das war in dem orthodoxen jüdischen System schlimmer, als ein Heide zu sein. Weil man betete Gott und gleichzeitig andere Götter an. Und das ging nicht. Sie waren weder gute Juden noch Heiden. Sie waren kein Fisch und kein Fleisch. Und man mied sie. Man ist ihnen aus dem Weg gegangen. Sie waren total verpönt. Ja, so wie der verwundete Mann gemieden wurde. Es gab also Gründe dafür, jemanden zu meiden. Auch aus Sicht dieses Schriftgelehrten. Und Jesus gebraucht hier ganz bewusst den Samariter, um den Schriftgelehrten in aller Deutlichkeit zu zeigen, dass Gott weder Herkunft noch Hintergrund oder irgendein sozialer oder politischer Aspekt interessiert, wenn es um das größte Gebot geht, was wir gelesen haben. Nichts davon interessiert ihn. Und es wird in der Bibel mehrfach betont, dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Und das war ein Riesenproblem dieses Schriftgelehrten. Denn Samariter waren in seinen Augen Abtrünnige, Götzendiener, sogar noch schlimmer, weil sie es vermischten. Und dann kommt ausgerechnet ein Samariter in diesem Gleichnis, der Mitleid empfindet und diesem halbtoten Mann hilft. Ja, also Jesus spricht nicht über den reichen Samariter oder den frommen Samariter oder den katholischen oder freikirchlichen Christen, wenn man das heute mal überträgt, sondern über den Barmherzigen. Und das Entscheidende ist nicht, dass dieser Mann aus Samaria kommt, sondern dass er barmherzig ist. Es geht hier um den barmherzigen Samariter. Das ist das Entscheidende, barmherzig. Es geht nämlich Gott um unser Herz. Und wenn nämlich all das, was in der Bibel steht, also auch sein Wille, sich nicht mit unserem Herzen verbindet und zur Liebe in Aktion wird, dann ist es tote Religion. Das ist die Lehre, die Jesus hier diesem Schriftgelehrten gibt. Der kennt das ganze Wort auswendig. Er weiß ganz genau, was er tun muss, um heilig im Sinne der Schrift zu sein. Aber es ist in tote Religion ausgeartet. Denn das höchste Gebot, und das hat er selbst gesagt, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Verstand, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Darf ich mal uns fragen, wer ist vielleicht unser Samariter? Wer ist aus deiner Sicht nicht normal? Oder wo ziehst du deine Fronten gegen Personen? Gegen vielleicht religiöse Gruppen, gegen politische Gruppen, gegen ethnische oder kulturelle Dinge? Wo du vielleicht sogar auf jemanden herabsiehst oder eine Menschengruppe, der du nichts zutraust oder überhaupt nichts zutraust, dass da irgendwas Gutes hervorkommen kann. Gibt es vielleicht sowas in deinem Leben, in deinem Herzen? Also ich muss da selbst aufpassen. Ich habe mich mal erwischt. Ich war ja beruflich öfter mal in China unterwegs. Und es war jetzt nicht zum Urlaub machen. Und habe dort mit denen zusammengearbeitet, mit manchen Kollegen. Und das war ein Kulturschock. Also auch in der Zusammenarbeit, was Verbindlichkeit angeht und so weiter. Und Lösungsorientierung und das war schwierig. Also ich war da manchmal so frustriert, bin dann zum Beispiel einmal hingeflogen, habe vorher zig E-Mails geschrieben, wir brauchen dieses Gerät. Und es lag im Büro, wir brauchen dieses Gerät. Wenn wir bei dem Kunden sind, brauchen wir dieses Gerät. Das ist das Ziel der Reise. Wir kamen da an, das Gerät war nicht da. Ich sage, ja, wie kann das sein? Dann können wir jetzt nach Hause fahren. Ja, Lunch, erstmal was essen. Und dann schauen wir weiter, so auf die Art. Und ich fing tatsächlich an, habe ich manchmal so gesagt, ja, aus China kommt eh nichts Gutes so. Und da denke ich mir, boah, ey, was denkt wohl Jesus über diese Haltung, dass ich eine Personengruppe so über einen Kamm schere, weil das hat eigentlich nichts damit zu tun, wie die einzelnen Menschen dort sind. Und irgendwie habe ich gemerkt, da ist meine Haltung nicht in Ordnung. Also da bringe ich vielleicht jemanden echt in eine Schublade, weil ich es, ja, aus einem schlechten Herzen. Aber da brauche ich nicht nach China gucken. Wir sehen doch auch hier die Spaltung in unserer Gesellschaft. Ja, vielleicht ist es für den einen der Moslem, für den anderen der konservativ rechte Christ, AfD-Wähler oder ich weiß nicht, was auch immer du da so siehst, wo du deine Front ziehst, wo du sagst, da kann ja gar nichts Gutes kommen. Wenn der so denkt oder wenn der daherkommt, dann kann da nichts Gutes bei entstehen. Aber es geht nicht darum, wo jemand herkommt, sondern was in seinem Herzen ist. Das ist der Fokus, den Jesus hier lenkt. Es geht um unser Herz. Es geht um die Barmherzigkeit und nicht die Herkunft. So, wir lesen nämlich, was dann passiert, was der barmherzige Samariter, wo Liebe in Aktion dann sichtbar wird in diesem Gleichnis. Er kniete sich neben ihn, also den halbtoten Mann, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf, seinen eigenen Esel, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Also wir sehen, der Mann leistet erste Hilfe mit den Mitteln, die er hat. Öl und Wein wirken antiseptisch bei Wunden und dabei belässt er es aber nicht. Also er geht auch in diese zweite Hilfe, wie man ja so schön sagt. Er nimmt ihn mit, bis er einen Ort findet, an dem er weitere und vielleicht sogar bessere Hilfe bekommt. Er bleibt selbst eine Nacht dort, vielleicht war es eh schon spät, und gibt dann aber die Verantwortung ab. Finde ich interessante Details hier. Gleichzeitig stellt er sicher, dass der Mann auch trotzdem weiter gut betreut wird. Die 2 Denare waren damals 2 Tagesgehälter. Also das wären bei dem heutigen Durchschnittslohn ca. 200 Euro netto, die er investiert, damit es dem Mann gut geht. Und er sagt auch, naja, wenn es mehr braucht, ich komme nochmal und guck mal, ist der Mann dann noch da und hat es vielleicht ein bisschen mehr gebraucht, ja, dann lege ich da noch ein bisschen was drauf, ja. Also im Grunde sehen wir, dass der Samariter sich auch danach noch für den Mann irgendwie interessiert. Ja, das ist das, was der Nächstenliebe übt, hier macht in dem Gleichnis. Und dann sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten, das Gleichnis ist erzählt. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, ja, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Das ist die Antwort. Und er macht dem Schriftgelehrten in diesem Gleichnis klar, hey, alle waren der Nächste. Er hat es umgedreht irgendwie. Nicht die Frage, wer ist denn mein Nächster? Ja, wo ist es denn? Sondern, wem bin ich der Nächste? Da liegt jemand, da ist eine Notsituation und der Nächste, der vorbeiläuft, ist der Nächste. Und ich brauche mich nicht theologisch damit zu plagen, werde ich jetzt verunreinigt, mache ich. Es ist eine Notsituation da, also es ist eine echte Notsituation. Da brauchst du jetzt nicht noch zu gucken, ist der jetzt wirklich, ist das ein Betrüger? Der muss total zerschlagen und kaputt gewesen sein, der Mann. Ja? Wie vom LKW überholt. Ja, Jesus zeigt hier, wie das Reich Gottes funktioniert. Nämlich, dass es nicht nur auf der Plattform sich zeigt, sondern vor allem in unserem Umgang mit Gott und unseren Mitmenschen. Was bedeutet das nun für uns? Also vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht gerade am Boden liegen. Weil es gibt ja 2 Personen in diesem, oder 4 Personen in diesem Gleichnis und einer davon liegt am Boden. Was bedeutet es vielleicht für uns, die wir nicht am Boden liegen? Muss ich jetzt losrennen und helfen? Muss ich jetzt in die Fußgängerzone gehen und alles geben und jedem Leid begegnen, das, auf das ich treffe? Nein, das ist es nicht. Du kannst ja auch nicht allen helfen, das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Aber du darfst losgehen und dein Herz von Jesus leiten lassen. Sehen, was er sieht, hören, was er hört und tun, was er tun würde. Es geht da um meine Herzenshaltung. Und nicht scheuklappenmäßig die Augen zuzumachen. Und vielleicht bewegt es irgendwo, wo ich durchs Leben gehe, mein Herz und ich merke, hier muss ich jetzt was tun. Ja, hier ist irgendwie eine Notsituation und dann ist es egal, worin und wie sich das äußert. Weil Gott weiß genau, wo wir die Lösung sein können und er wird uns auch nicht in Situationen stecken, die uns kaputt machen. Also er möchte uns gebrauchen, das zeigt das Gleichnis deutlich, dass wir auch die Lösung sind, dass Gottes Barmherzigkeit auch durch uns sichtbar wird in unserem Leben. Aber er würde uns nie überfordern oder kaputt machen durch solche Situationen. Und das, finde ich, sind interessante Details auch in diesem Gleichnis. Denn der Samariter hat es am Ende auch überlebt. Wir sehen, dass es ihn aber auch was gekostet hat. Die Hilfe blieb aber im Rahmen seiner eigenen Mittel. Also es war sein Öl und sein Wein, den er dabei hatte. Hatte er sowieso dabei. Er nutzte es, um zu helfen. Es war sein Esel, auf den er den Mann packte. Er musste jetzt nicht irgendwie alles in Bewegung setzen, sondern es war einfach das, was er hatte, um zur Lösung beizutragen. Es lag eh auf seinem Weg. Es lag auf seinem Weg. Er wurde nicht gerufen dahin, sondern es lag auf seinem Weg. Er musste nicht sein ganzes Leben verändern und sein eigenes Leben komplett vernachlässigen. Musste, lesen wir hier nicht, dass er seine Familie jetzt zurückgelassen hat oder sonst irgendwas, wenn er eine hatte, seinen Beruf nicht mehr nachgehen konnte. Nein, es lag einfach auf dem Weg. Es kostete auch nicht all seine Kraft. Er wurde nicht emotional ausgesaugt. Sehe ich hier nicht. Trotzdem rettete er wohl das Leben seines Nächsten. Und vor allem, es war echte Not mit akutem Handlungsbedarf. Und ich glaube, wir merken das, wenn das so ist. Wenn uns Gott vor solche Situationen in unserem Leben stellt. Und ich glaube, dass Jesus uns die Frage stellt, haben wir offene Augen oder gucken wir ganz bewusst weg? Weil das können wir ja tun. Wir können wegschauen. Die Straßenseite wechseln. Nicht mein Business, interessiert mich nicht. Aber kennt ihr das, wie schön es ist, wenn du in deiner Notsituation Hilfe erfährst, wenn jemand dein Leid sieht und dich ein Stück weit darin begleitet, wenn er merkt, boah, dem geht's nicht gut. Das ist ja nicht immer so objektiv wie in diesem Gleichnis. Es ist manchmal, hörst du was, du nimmst was wahr und du machst dir Gedanken darüber und lässt dich am Ende davon Gott gebrauchen, wie du Situationen veränderst. Und das ist etwas Wunderbares, wenn ein anderer Mensch deine Notsituation sieht und ihr begegnet und dir hilft. Und darüber sprach Jesus ganz viel, über diese Schätze im Himmel. Gegen Ende seines Lebens sprach er ganz viel, sehr, sehr viel von dem Himmelreich, wie das funktioniert, dass es inwendig ist, dass es in uns ist und sich dann eben darin äußert, in solchen Dingen. Und ja, wenn wir unsere Nächsten lieben, wie uns selbst, dass das Schätze im Himmel sind und nicht hier auf der Erde. Hey, und wie schön ist es, wenn dein Name vor Gott erwähnt wird, wenn sich ein Mensch vor Gott bei dir bedankt. Gott hört das, der kriegt das mit. Wenn du die Situation irgendwie rettest, Teil der Lösung wirst und dann jemand einfach sagt, oh Gott, danke für diesen Menschen. Tja, was bedeutet das für uns, die vielleicht am Boden liegen und vom Leben geplagt sind? Das ist jetzt so mein letzter Punkt. Konstantin, könntest du mir den Stehtisch hier hinstellen? Danke sehr. Dieses Gleichnis zeigt uns am Ende ja, wie Gott ist. Also Jesus hat ja das, was er gepredigt hat, ja auch gelebt. Der predigt ja jetzt nicht Wasser und trinkt dann selbst Wein. Das macht er nicht, weil es ist am Ende, zeigt das, wie Gott ist, mit uns ist. Und die Barmherzigkeit, die wir hier sehen, die er erwartet, ist am Ende nur das, was er ja mit uns, für uns hat. Und das hat er am Kreuz ja bewiesen. Er hat das vor seinem Kreuz bewiesen, er ging zu den Menschen und er begegnete den Nöten leiblich, seelisch und zeigte eine Barmherzigkeit, die ohne Bedingung ist und ohne Ansehen der Person ist. Und am Ende hat es ihn, also uns kosten diese Dinge manchmal vielleicht ein bisschen Geld oder Zeit und Jesus hat es sein Leben gekostet. Er ließ sein Leben für uns am Kreuz und trug unsere größte Krankheit, nämlich unsere Schuld. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hatte so Mitleid mit uns und mit der Schuld, in der wir gefangen waren. Und diese Barmherzigkeit gipfelt eigentlich darin, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Die Frage ist aber natürlich, ob wir diesen Zustand erkennen überhaupt und uns helfen lassen. Weil es gibt Menschen, die sind in Notsituationen, die lassen sich auch nicht helfen. Gibt es ja auch. Warum auch immer. Und es gibt auch, wir können auch uns vor Gott verschließen, vor seiner Liebe, vor seiner Barmherzigkeit, vor seiner Erlösung. Das ist ja auch unsere Entscheidung, ob wir uns helfen lassen und oder ob wir zu Gott kommen und ihn bitten, uns die Augen zu öffnen. Ja, und das ist nochmal das wichtigste Gebot, worauf ich eingehen möchte zum Schluss. Wir wollen, das Lobpreisteam kann gerne schon mal hochkommen, wir wollen gleich noch ein Lied singen. Und ich habe hier das wichtigste Gebot mal möchte ich mal veranschaulichen. So, Jesus fragte, was ist das hier eigentlich zusammengefasst? Worum geht's hier? Und er sagt, liebe Gott, ich stelle das mal hier an erste Stelle, weil das ist irgendwie an erster Stelle, aber auch doch irgendwie nicht. Liebe deinen Nächsten. Er sagt, das ist genauso wichtig. Und liebe dich selbst. Und er stellt alles, was hier drin steht, da drauf. Das ist das höchste Gebot. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist irgendwie die Frage, erkennen wir das? Fällt es dir irgendwie schwer, deinen Nächsten zu lieben? Also das Beispiel, das Gleichnis, was wir hier hatten. Hast du ein Problem damit, zu helfen? Denkst du vielleicht, dann geht mir was verloren? Oder hast du ein Problem damit, dich selbst zu lieben? Das ist auch Teil dieses Gleichnisses, dieses Wortes. Dass man sich selbst lieben soll. Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich weiß, dass Gott mich liebt? Ihr Lieben, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hängt alles drei miteinander zusammen. Das ist das, was Gott uns hier sagt. Und wenn eins von den dreien nicht klappt, fällt das ganze Ding um. Und Gott möchte uns die Augen öffnen für seine Liebe. Das tut er durch den Heiligen Geist. Wir haben es an Heiligabend gehört, dass Paulus, der Apostel, das schreibt. Der Heilige Geist möchte, dass wir das heute noch wissen, tief in unserem Herzen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil sonst ist es vielleicht nur tote Religion, wenn ich mich an irgendwelche Gesetze halte und Gebote und es nicht in meinem Leben sichtbar wird. Und man darf sich selbst lieben, das ist die Identität als Kind Gottes. Und das ist ein solides Fundament für all das, was darauf aufbaut. Das Ganze, was Gott möchte, und darauf kann ich mein Leben bauen. Und Gott möchte mir dabei helfen. Er möchte mir die Augen öffnen für all diese Dinge. In solchen Situationen, wie wir es im Gleichnis gesehen haben, tief in meinem Herzen, in meiner Identität. Und das tut er heute noch durch seinen Heiligen Geist. Wollen wir das tun? Wollen wir aufstehen? Und vielleicht jetzt innerlich vor Gott kommen und ihn bitten, uns die Augen an der Stelle zu öffnen, wo es bei uns vielleicht fehlt.